Es ist der letzte Donnerstag im Monat. Ich freue mich, Herrn Warnecke hier zu haben. Herrn Warnecke, Dramaturg am Theater Erfurt. Und wir unterhalten uns darüber, was denn so demnächst im Theater Erfurt passieren wird und was es da Besonderes zu erleben gibt im März. Schönen guten Tag, Herr Warnecke.
Schönen guten Morgen.
Das Theater Erfurt hat ja sozusagen jetzt gerade die Spielzeit oder das Jahr neu begonnen. Es sind viele schöne Sachen schon gelaufen. Im Februar gab es so die ersten kurzen Theaterferien und jetzt geht es wieder mit voller Energie voran und es laufen ja diverse Premieren oder sind auch gerade schon angelaufen. Odysseus, Orpheus und Eurydice. Und wir werfen mal gemeinsam einen Blick auf den März. Was ist denn so das Highlight, was im März ansteht?
Naja, das ist sicherlich die Uraufführung unserer Oper Gutenberg von Volker David Kirchner. Das Ganze eingebunden sozusagen in ein etwas größeres Projekt. Darüber werden wir sicherlich dann sprechen. Aber das ist natürlich ja etwas, wofür das Theater Erfurt steht, seit der Intendanz von G. Montavon, dass wir wirklich in jedem Jahr, kann man im Durchschnitt jetzt sagen, mindestens eine Uraufführung hatten. Und in dieser Dichte hat das, glaube ich, auch kein anderes Opernhaus in Deutschland vorzuweisen, dass man wirklich sagt, wir stellen uns im zeitgenössischen Musiktheater, wir sind ein neues Haus. Das ist ja auch das Tolle daran, aber ich glaube eben, als neues Haus hat man auch eine besondere Verpflichtung, das entsprechend mit neuem Inhalt auch zu füllen. Natürlich versuchen wir das auch, wenn wir uns die Klassiker vornehmen, die neu zu erzählen. Aber unsere Gegenwart hat, glaube ich, auch eine Menge zu erzählen, hat auch eine Menge Bedarf eigentlich an Geschichten. Und ja, das ist doch spannend, sich mal dem Mann zuzuwenden, der ja Ende des 20. Jahrhunderts mal von, ich glaube, einer amerikanischen Zeitschrift oder einem amerikanischen Forscherteam zum Mann des Jahrtausends gekürt wurde, Gutenberg. Und dann aber auch ja dieser Name, der speziell in Erfurt ja auch einen anderen Klang hat, das sozusagen im Hinterkopf mit zu reflektieren. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Sache.
Sie haben gerade gesagt, Gegenwartsbezug gerade aktuell beim Theater Erfurt, zeitgenössisches Theater auch zu bieten. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, wenn ich an Gutenberg denke, 15. Jahrhundert, das ist jetzt ja nicht gerade besonders zeitgenössisch. Klar, man kann an das Massaker hier in Erfurt denken, aber widmet sich denn eher der historischen Person oder widmet sich eher so den aktuellen Bezügen, die da mit drin spielen?
Das Stück schlägt, wie ich finde, ganz raffiniert eine Klammer von der sozusagen spätmittelalterlichen Lebenswelt Johannes Gutenbergs in unsere Zeit hinein. Das Stück selber, ohne jetzt im Detail den Inhalt zu erzählen, aber sagen wir mal, konzentriert sich, wenn man die historische Persönlichkeit Gutenberg nimmt, im Grunde so auf eine Art Rückblick-Situation. Also man hat quasi den späten Gutenberg da, der im Grunde im alten Stift sitzt und kurz vor seinem Tod nochmal wichtige Stationen reflektiert und es wird deutlich in Begegnungen etwa mit einem Propst und anderem, was sozusagen sein streitbares Verhältnis zur Kirche gewesen ist. Und dann stirbt Gutenberg sozusagen und es gibt einen Epilog im Himmel. Man könnte jetzt auch sagen, quasi im Cyberspace, wenn man so will, im Himmel kommt es dann zu einer Begegnung, zu einer kurzen, aber doch finde ich sehr bemerkenswerten Begegnung mit dem Apple-Gründer Steve Jobs. Und das ist natürlich insofern eine sehr dankbare und interessante Begegnung, weil natürlich das, was, wenn man so will, Gutenberg mit seiner Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern ausgelöst hat, wenn man so will, die erste Massenkommunikation ermöglicht hat in der Geschichte der zumindest der europäischen Menschheit, dann kann man ja sagen, dass Steve Jobs, sagen wir mal, als ein wahrscheinlich wichtiger Name auch unserer Zeit bleiben wird, als jemand, der das Internet natürlich auf eine ganz spezielle Art und Weise vorangetrieben hat, und damit eine Wende eingeleitet hat, die vielleicht so etwas wie die Ära Gutenberg, die lange große Ära Gutenberg abgelöst hat. Und jetzt sind wir gewissermaßen in der digitalen Revolution angekommen. Und das ist natürlich das, was den spannenden Bezug zu unserer Zeit herstellt.
Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie wird denn sowas umgesetzt? Also so wie, sag ich mal, Gutenberg auf der Bühne umgesetzt wird, das kann ich mir schon irgendwie noch so vorstellen. Ist vielleicht auch so ein bisschen verklärt gerade in meinem Kopf. Aber wie dann so der Übergang von der analogen zur digitalen Welt geschieht, stelle ich mir ehrlich gesagt fast unspektakulär vor. Also wenn dann nur noch so auf der Tastatur vielleicht getippt wird oder ähnliches.
Nee, das, also ich glaube, das wird eine fulminante und wirklich spektakuläre Geschichte werden. Gerade dieser Gesamtaspekt, der wird den Abend prägen. Man kann vielleicht dafür vorweggreifen, also die Oper von Volker David Kirchner ist, wie man das so schön sagt, nicht abendfüllend. Also abendfüllend meint, das heißt, dass sie nicht den ganzen Abend von der Spieldauer her trägt. Das hat nichts mit der inhaltlichen Gewichtung zu tun. Das heißt, wir stellen als Höhepunkt sozusagen die Uraufführung an den zweiten Teil eines Abends, den wir im ersten Teil ergänzt haben, um eine Hälfte, die wir nennen digitale Revolution. Das heißt, wir die Klammer, die gewissermaßen mit dem Gutenberg-Stück hinten geschlossen wird, öffnen wir, bevor wir die Oper Gutenberg spielen, eben mit einem ersten Teil, der ganz speziell diese unsere doch ja an allen Ecken und Enden beeinflussende digitale Revolution ins Blickfeld nimmt. Auch das wiederum in dem Fall mit älterer Musik, die es dazu geben wird. Wir haben uns entschieden, Ausschnitte aus Bachs Johannespassion und seiner H-Moll-Messe zu nehmen. Das Ganze wird aber dann auch konterkariert durch elektronische Live-Musik, für die wir extra einen Musiker verpflichtet haben, der da mit Computer und anderem Equipment stehen wird und sozusagen besondere Klänge produzieren wird. Und das Ganze versucht im ersten Teil viele Aspekte eben unseres Zeitalters dann auf die Bühne zu bringen. Und das wird sich nicht zuletzt in wirklich spektakulären Bildern widerspiegeln, die auch die Oper Gutenberg dann durchziehen. Also es ist, ich glaube, es ist ein kleiner, aber doch interessanter Nebenaspekt, war auch in der Diskussion im Haus interessant. Die Oper heißt ja interessanterweise wirklich nur Gutenberg. Sie heißt nicht Johannes Gutenberg. Wenn man also eine Oper Johannes Gutenberg nennt, dann würde man sofort sagen, ja, das ist eine historische Geschichte, die das Leben dieses Menschen erzählt oder das bisschen, man muss ja sagen, es gibt ja, sagen wir mal, eine Handvoll Fakten, die wir aus seinem Leben tatsächlich wissen. Von mir aus auch zwei Hände voll. Und daneben gibt es unendlich viel Spekulation. Das fängt ja schon mit seinem Geburtstag an, ja, dass irgendwann das Geburtsdatum um 1400 wurde Ende des 19. Jahrhunderts im Grunde festgelegt. Dann konnte man im Jahr 1900 wunderbar den 500. Geburtstag feiern. Also damit geht es ja schon los. Wenn man jetzt die Klammer gerade mal zur digitalen Gegenwart schlagen will, kann man ja auch sagen, schauen wir uns an, wie heute Biografien geschrieben werden oder wo viele Menschen ihr biografisches Wissen über Menschen der Vergangenheit sozusagen herbeziehen. Das ist so etwas wie Wikipedia. Ja, wie werden solche Biografien geschrieben? Wie kommen da Daten zusammen, die uns dann ein Bild vermitteln von so einem Menschen? Und da müssen wir ja doch alle zugeben, dass gerade so ein Bild von einer Persönlichkeit wie Gutenberg doch sehr auch durch das 19. Jahrhundert geprägt ist, durch den Menschen, den wir uns da sozusagen vorstellen. Es gibt ja keine wirklich zeitgenössischen Bilder von ihm, die überliefert sind. Das sind alles aus späteren Zeiten Darstellungen. Und genau damit werden wir spielen, damit werden wir arbeiten. Wir haben unter anderem zu Gast im Hause erstmals in Erfurt die Firma Fettfilm. Das sind sozusagen zwei Videokünstler aus Leipzig, die jetzt seit einigen Jahren die nicht nur deutsche, aber deutschsprachige große Opernszene, also ob die Hamburger Staatsoper oder die Berliner Bühnen oder Bayerische Staatsoper, wo auch immer, versorgen, die also eine ganz großartige neue Videotechnik sozusagen auf die Bühne bringen, die gewissermaßen nicht nur dekorativ ist, sondern die interaktiv mit der realen Welt fungiert. Und das wird, ohne jetzt sozusagen Details zu verraten, allzu viel, aber das wird eben genau auf der Ebene funktionieren können, dass man einerseits vielleicht einen historischen Bühnenausschnitt sieht, oder umgekehrt ein Bühnenausschnitt, der vielleicht, sagen wir mal, unsere Zeit, also das 20., 21. Jahrhundert spiegelt. Und im nächsten Moment dann aber über Projektionen ich das Gefühl habe, ich schaue mir mittelalterliche Holzschnitte an. Und das sozusagen in dieser Kombination wird genau mit diesem Gegensatz, der, glaube ich, eben in dieser Bezeichnung Gutenberg steckt, dass dieser Gegensatz sehr klar wird. Also es kann die Persönlichkeit sein. Wir wissen alle, Gutenberg steht heute im Internet auch für dieses große Spiegel-Online-Gutenberg-Projekt, also das ehrgeizige Ziel, das gesamte Schrifttum der Menschheit sozusagen zu digitalisieren. Da kommt viel zusammen und ja, da wird aus einem historischen Stoff doch ein Stück zeitgenössisches Musiktheater.
Das ist ja ein ganz schön großes Thema auf einmal. Und zuerst habe ich ja zu Gutenberg, das klingt so ein bisschen nach historischer Oper oder so ein historisches Thema in der Oper aufgegriffen. Wo liegt denn da eigentlich die Hauptarbeit? Liegt das dann bei Volker David Kirchner, der beginnt dieses Stück zu schreiben? Auf der anderen Seite habe ich gerade den Eindruck, hui, da passiert ganz viel am Theater vor Ort und da werden nochmal Leute von einer bestimmten Filmfirma eingeladen. Wie kommt das denn da zusammen? Oder gibt das alles da Volker David Kirchner in seinem Sujet irgendwie so vor?
Sagen wir mal so, das Sujet und die Umsetzung, also dieses Ende eben, die Begegnung mit Steve Jobs ist ja original in der Oper von Volker David Kirchner. Das Sujet gibt auf jeden Fall, finde ich, ein weites Assoziationsfeld vor. Und wir haben eben auch lange diskutiert, so wie könnte ein erster Abendteil dann aussehen oder wie kann man überhaupt den ergänzen? Macht man nur was Konzertantes dazu? Füllt man noch ein zweites Werk vorne mit dran, etwa von Volker David Kirchner auch, um seine Musik einfach nochmal zum Beispiel in einer anderen Breite vorzustellen, was ja in jedem Fall ganz, ganz spannend und lohnend ist. Also Kirchner ist ja so einer der großen alten Vertreter der zeitgenössischen Moderne in der Musik, damit man vielleicht auch da sofort sieht, aus welchem Geist so ein Stück kommt, wie das von Kirchner. Er ist unter anderem Schüler gewesen zu Beginn seiner Laufbahn von Bernd Alois Zimmermann. Und dessen Name ist ja untrennbar verbunden mit vielleicht der folgenreichsten Opernuraufführung nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Soldaten 1965 in Köln. Ein Stück, was lange als unspielbar galt, aber das vor allen Dingen den Versuch unternimmt, einen ganz neuen Zeitraumbegriff in der Musik und auch vor allem einen spektakulären neuen Begriff von der Zeit überhaupt zu entwickeln. Also es gibt da diese schöne Floskel, die sich aber interessanterweise wirklich realisiert und einstellt, wenn man die Soldaten hört, von der Kugelgestalt der Zeit. Das heißt, Zimmermann hat versucht, im Grunde das Gestern, das Heute und das Morgen gleichzeitig auf die Bühne zu bringen. Und das ist in der berühmten Schlussszene der Oper ganz raffiniert verwirklicht. Also auch da gibt es sozusagen, musikalisch gibt es eine Bachlinie, die in den Soldaten durchläuft. Die wird dann aber überlagert, natürlich von zeitgenössischen Klängen, von sowohl vom Orchester gespielten seriellen Clustern, wird überlagert von elektronischer Musik, wird überlagert von Jazzmusik und eben dann noch Tonbandzuspielungen, die im Raum verteilt sind. Also ein unglaublich vielschichtiges Gebilde und dann die Soldaten von Lenz, also ein Stück, was eben ja auch in eine andere Epoche zurückverweist und trotzdem im Grunde unsere Zeit spiegelt und reflektiert. Also aus diesem Geist heraus arbeitet jemand wie Kirchner und dann überrascht eben auch weniger, würde ich sagen, nochmal dieser große Zeitsprung von 500 Jahren, sich damit mit zwei Persönlichkeiten, die die Welt verändert haben, auseinanderzusetzen. Und das setzte dann bei uns und bei der Regisseurin Martina Fee, eine junge deutsche Regisseurin, die jetzt das erste Mal bei uns zu Gast ist, frei. Also viele Gedanken, wie wir uns dem ganzen Abend nähern können. Und da lag dann tatsächlich auf der Hand diesen Aspekt, der bei Gutenberg in der Oper eigentlich wirklich nur, ich sag mal so, auf den letzten Seiten des Klavierauszuges stattfindet. Also es ist eine sehr kurze Begegnung, die aber folgenreiche Fragen aufwirft über die Zukunft der Menschheit gewissermaßen angesichts der digitalen Revolution. Und zu sagen, guck mal, da eröffnet er uns doch mit wenigen Worten ein ganz großes Spielfeld. Und das ist ja etwas, was es tatsächlich zugegebenermaßen im Musiktheater unserer Zeit relativ wenig gibt. Das Schauspiel oder auch Tanztheater sowieso, die Tanztheaterkompanien im Lande haben ja den Vorteil, sie erfinden im Grunde jeden ihrer Abende neu, auch mit alter Musik gerne mal. Das erleben wir zum Beispiel aktuell jetzt auch am Theater Erfurt, hier mit dem Tanztheater Erfurt von Esther Ambrosino. Das Schauspiel ist das gewohnt. Regelmäßig sind die Spielpläne ja durchzogen von Uraufführungen, die auch immer wieder neue Mittel des Theaters herausfragen. Die Oper ist ja doch zu einem Großteil, ich kann das nicht in Prozent sagen, aber vielleicht sind es 80-85% bestimmt, dominiert von Opern erstens verstorbener Komponisten. Und wenn man denkt, es gibt eigentlich im Lauf der Musikgeschichte 20, 30, 40.000 Werke und wir spielen davon heute, naja, so im Schnitt 100 Werke weltweit, die sich immer wiederholen in schöner Regelmäßigkeit, dann kann man sich dazu natürlich immer Neues einfallen lassen. Aber dass man nochmal wieder, wie eigentlich üblich im 19. Jahrhundert, wie bei Verdi, wie bei Meyerbeer, davor nicht zu reden von Mozart und der Generation, wie es also üblich war, immer neues Musiktheater zu machen, auch neue Probleme abzuarbeiten, auch neue Dinge erfinden zu müssen. Das haben wir im Musiktheater selten. Und jetzt einfach mal zu sagen, komm, lass uns hingehen. Wir haben eigentlich überhaupt keine Vorgabe. für diesen ersten Teil, wie wir Gutenberg sozusagen anfüllen und weiter beleben. Und wir erfinden mal von A bis Z alles neu. Und das ist eine spannende Situation für uns alle. Ich glaube, die Regisseurin weiß so ungefähr, was sie möchte, aber auch da wird es bestimmt noch Überraschungen geben, wie dann tatsächlich am Ende dieser erste Teil aussehen wird.
Das heißt, zeitgenössische Oper am Theater Erfurt und eine sozusagen in diesem großen Zyklus der Uraufführungen, die hier stattfinden. Sie haben vorhin gemeint, dass dieses Werk sich auch einbettet in sozusagen einen größeren Rahmen. Vielleicht können Sie noch ganz kurz sagen, was für ein größerer Rahmen das dann ist.
Es ist natürlich erst einmal das Projekt Uraufführung und der größere Rahmen, den wir durch diesen ersten Bach-Teil haben, sag ich mal. Aber es ist in der Tat noch eingebunden. Gutenberg hat in Erfurt nochmal einen besonderen Klang. Das war tatsächlich interessant, als wir also die Partitur von Kirchner bekommen hatten und mit dem Komponisten auch gesprochen haben. Also soweit alles klar, wie das so ist. Man entscheidet sich dann für ein Werk. So, und dann geht die Diskussion auch im Haus los und es kamen Fragen, sollen wir dieses Stück nicht eben tatsächlich doch Johannes Gutenberg nennen? Denn wir haben das auch ausprobiert, was passiert, wenn man in Erfurt eben Menschen auf den Namen Gutenberg anspricht. Woran denken die als erstes? Wenn man diese Frage stellt, kommt tatsächlich bei nicht wenigen, ja, da denke ich an das Massaker, an den Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium. Und das ist natürlich etwas, da wird man hellhörig, weil das ja ein so einschneidendes Erlebnis für diese Stadt war. Also ich selbst bin noch nicht hier gewesen, als es passiert ist, aber einige meiner Kollegen, Herr Montabaum war auch schon da, unser Chefdramaturg, Herr Dr. Langer, und die haben von dieser Zeit erzählt, auch von den vielen Gesprächen, die es dann gab, wenn es darum ging, wie kann man mit dieser Trauer umgehen und wie kann man das gestalten. Es gab ja eine unfassbare Trauerfeier damals dann auch auf dem Domplatz, also das im Grunde wirklich die ganze Stadt dort Anteil genommen hat, und das hat natürlich vieles verändert. Das heißt, man muss sich schon die Frage stellen und das auch diskutieren, nehmen wir in Kauf, dass es jetzt auch Erfurter geben wird, die also die Karte kaufen oder die das Stück lesen oder den Titel lesen und sagen, oh, jetzt bringen die vielleicht diesen Amoklauf auf die Bühne. Was wir natürlich gar nicht vorhaben. Aber ich habe dann von Anfang an sehr dafür gekämpft, vielleicht auch leichter, weil ich eben, wie gesagt, als Unbeteiligter sozusagen dieser ganzen Ereignisse oder eben nicht vor Ort gewesen da darüber gesprochen habe, zu sagen, ich finde es aber auch umgekehrt eine sehr positive Kraft, die genau das entfalten kann, dass man nämlich darüber anfängt zu diskutieren. Und wenn wir sowieso die Klammer schlagen in diese digitale Revolution, dann erleben wir ja jetzt gerade ganz aktuell in den letzten Wochen und Monaten verstärkt, wie zum Beispiel Diskussionen über Gewalt, über Hetze im Internet stattfindet. Wenn man sich anguckt, was da Grausames passiert, wie sich Menschen verabreden, um, weiß nicht, vor Asylheim Terror zu machen oder Busse mit Flüchtlingen zu attackieren, und wie das alles im Grunde im Netz schon vorbereitet wird, wie auch Hemmschwellen immer weiter sinken, um in der vermeintlichen Anonymität sozusagen zu Hass und Gewalt aufzurufen, dann ist das ja auch eine Folge dessen, was diese digitale Revolution uns bereitet hat. Also das, was sich vielleicht irgendwann mal die Väter des Internets erträumt haben, als so eine Art schöne, weltweite, friedliche Kommunikationsebene. Also diese Unschuld hat ja das Internet längst verloren. Genauso wie man ja übrigens sagen kann, auch Gutenbergs Erfindung in der Zeit hat ja genau dahingehend auch die Welt verändert. Plötzlich war es möglich, aufgrund seiner Erfindung, dass man Flugschriften ratzfatz in der Welt verteilen konnte. Also was wäre die Reformation, um nicht Revolution zu sagen, aber die Reformation Luthers gewesen, ohne die Voraussetzungen, die Gutenberg geschaffen hat, mit seinem Buchdruck, um plötzlich eben kostengünstig und schnell Flugblätter zu drucken, Ablassbriefe, um sozusagen den Anlass zu nehmen, wurden gedruckt. Also die vermeintliche Unschuld, die solche Medien haben, die kann ja ganz schnell verloren gehen. Und da ist, glaube ich, wieder eine enge Verzahnung da. Und insofern haben wir uns von Anfang an entschlossen, auch die Zusammenarbeit mit dem Gutenberg-Gymnasium in Erfurt zu suchen. Wir haben die Schulleiterin Frau Alt zunächst, ich glaube im November ist es schon gewesen, ins Theater Erfurt eingeladen in einer großen Gesprächsrunde. Die erzählte übrigens auch nochmal, dass sie in Vorbereitung auf das Gespräch bei Kollegen mal rumgefragt hat, du, Theater Erfurt macht eine Produktion Gutenberg, was glaubt ihr, worum es da geht? Und sie sagte auch, ja, da sind viele, die sagen, aha, jetzt geht's also um den Amoklauf. Also das Thema ist virulent. Es kam noch eine wunderschöne, also wirklich eine wunderschöne Anekdote, die sie dann erzählte, was ihr häufig am Schulalltag passiert. dass in E-Mails oder Briefen, die sie bekommt, sie falsch, also erstens wird sie dann als Frau Gutenberg angeschrieben, das ist natürlich schon mal sehr lustig an sich, aber toll ist, dass dann auch Gutenberg geschrieben wird, also mit 2 T. Und dann hat sie, ich finde das großartig, gesagt, sie antwortet dann immer, der eine ist der Drucker, der andere der Kopierer. Also, dass man natürlich auch da eine schöne Wortspiel-Assoziation hat, das wäre ausgerechnet, wenn wir an den Gutenberg-Skandal oder das Skandälchen vor einigen Jahren denken. So, also es kommt da viel zusammen und wir suchen die Nähe mit dem Gutenberg-Gymnasium. Haben jetzt schon im Rahmen der Projekttage, die das Gutenberg-Gymnasium hatte, einige Schülerinnen und Schüler im Haus gehabt, die sich eben mit verschiedenen Fragestellungen auseinandersetzen. Wir können zurückgreifen auf Arbeiten, die das Gutenberg-Gymnasium schon vor einigen Jahren auch in eine Buchpublikation hat einfließen lassen, wo man sich mit Leben und Werk und Nachwirkungsgeschichte, auch den Bildern Gutenbergs etc. beschäftigt hat. Und wir versuchen das also auch in einer Ausstellung im Theater Erfurt zu zeigen, verschiedene Möglichkeiten, da sind die Schüler ganz frei. Es wird jetzt Anfang März ein nächstes Treffen geben, um mal zu gucken, so was hat sich rauskristallisiert, was die Schüler für Fragen haben, was könnte für Schülergruppen interessant sein. Wir haben das im Vorfeld mal angesprochen, wenn man heute so an die SMS-Dialoge zum Beispiel denkt, ja, die ja auch eine immer stärkere Verknappung der Sprache haben. Wir kommen also aus dem Zeitalter der Schriftlichkeit wieder hin zu einer neuen Bildlichkeit, eine Bildlichkeit, die ja in der Gutenberg-Zeit dominierend waren. Damals war es die Ikonografie, heute sind es die Icons, aber das ist derselbe Wortstamm. Heute schreiben wir in Emojis ganze Nachrichten, also verlassen wieder die sprachliche vermeintliche Eindeutigkeit und gehen wieder vielleicht zu einer bildlichen Mehrdeutigkeit. Das ist ja auch interessant, was sich da verändert. Das ist ja etwas, was die Schülerinnen und Schüler tagtäglich in ihrem ganz privaten Umfeld haben. Also wir sind gespannt, was da an Ideen kommt, wie wir das dann auch im Foyer auf verschiedenen Ebenen vielleicht auch zeigen können, ob wir auch da mit Videoinstallationen arbeiten, ob es ganz klassisch Ausstellungstafeln geben wird oder ob es akustische Geschichten geben wird. Da hat sich auch schon ein Musiklehrer spannende Gedanken dazu gemacht. Ich glaube, da rücken wir eine zentrale Figur, die möglicherweise ja auch das nicht ganz gesichert, ja auch historisch mit Erfurt zu tun hat. Es gibt ja einen Matrikeleintrag an der Universität Erfurt, sozusagen mit einem Johannes, der alter Villa, also von Eltville aus dem Hessischen, also hinter dem man Johannes Gutenberg vermuten kann, aber letztlich eindeutig belegen lässt es sich nicht, ob es Gutenberg war, aber aufgrund der historischen Nähe zu Mainz ist das ja durchaus auch nicht von der Hand zu weisen. Also jetzt mal den Monat März ganz in das Zeichen dieser so wichtigen Persönlichkeit zu stellen, das fordert uns alle und wir freuen uns alle darauf.
Und es scheint ja auch einige Diskussionen anstoßen zu können, beziehungsweise hat es ja schon angestoßen am Gutenberg-Gymnasium, wenn da jetzt schon mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam an Projekten gearbeitet wird und geschaut wird, wie man das vielleicht dann auch aus der Schule heraus ins Theater tragen kann und dann vielleicht auch in die Stadt hinein, um darüber zu diskutieren. Wann geht's denn los? Also wann geht's denn sowohl los vielleicht mit der Ausstellung, aber auch vor allem auch mit der Premiere?
Die Proben haben jetzt begonnen, bereits Mitte Februar, und die Premiere wird sein am Gründonnerstag. Ein vielleicht etwas ungewöhnlicher Premierentermin, also das ist der 24. März. Aber wir dachten, das ist ja doch noch so die Zeit, jetzt mit Blick auf Ostern auch meist, dass man doch noch so in der Arbeitswirklichkeit steckt, bevor dann vielleicht die Ostertage kommen, die natürlich dann meist im familiären Umkreis sind und dann kommt vielleicht Osterurlaub dazu und dann dachten wir, nee, wir ziehen das auf jeden Fall noch davor, dass wir also deshalb am Gründonnerstag die Premiere haben werden.
Dann vielen Dank, Herr Warnecke, für den Einblick in Gutenberg, in die Premiere des Monats März wahrscheinlich dann sozusagen und die auch viel wahrscheinlich noch nach außen wirken wird in der Stadt und wahrscheinlich auch die eine oder andere Diskussion noch beleben wird. Das wäre zumindest, glaube ich, nach dem, was ich gerade gehört habe, ganz wünschenswert und bietet auch einigen Anlass dafür. Vielen Dank.
Sehr gerne.